Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Andreas Zick ist mein Gast heute Mittag. Er ist Sozialpsychologe und Experte für Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Also genau der Mann, um die Ausschreitungen rund um Silvester anzuschauen. Es sind ziemlich erschütternde Szenen von den Randalen aus Berlin und anderen Städten, muss man sagen, die da im Netz in Videos kursieren. Und mich hat besonders ein Video mitgenommen, da rennt ein Polizeibeamter weg und er reißt dann so seinen Helm runter, weil sich darunter offenbar ein Böller verfangen hat. Was mich irritiert, man sollte ja denken, dass es klar ist, dass man keine Rettungskräfte behindert oder sogar mit Böllern und Raketen angreift. Wie kann es sein, dass viele Menschen dieser, ja für mich, sage ich mal, für Sie wahrscheinlich auch selbstverständlichen Regeln nicht folgen? Was sagen Sie dazu, Herr Zick?
Weil die Regel in der Situation nicht greift. Die Regel wird in der Situation, wird die nicht zur Norm. Offensichtlich wird die Aggression, wird Gewalt zur Norm. Also wir wissen aus der Forschung, dass wir mit der Vorannahme, wir alle wissen, Gewalt ist ein No-Go. Wenn die Täter dann dingfest gemacht werden, dann sagen sie vor Gericht, ich weiß gar nicht, warum ich das getan habe. Natürlich weiß ich, dass ich keine Gewalt ausüben kann. Dann erinnern Sie die Norm. Aber in der Situation selber, das sind kleinere Gruppen, das sind oft sehr heterogene Gruppen. Also wenn wir da denken, da sind irgendwelche homogenen migrantischen Gruppen unterwegs. Die meisten haben gar keinen Migrationshintergrund mehr. Die haben auch vielleicht nur vermittelt über die Eltern eine Einwanderungsgeschichte. Das sind sehr heterogene Gruppen, die ziehen los. Wir haben vermummte Gruppen gesehen, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie sind, die gezielt vorher geplant haben, dort über Silvester mit einem immer, immer professionelleren und immer stärkeren, vehementeren und effektiveren Feuerwerk da reinzugehen in die Situation. Da in solchen Situationen, wenn es dann zum ersten Mal knallt, die Aggression, da passiert die Gewalt. Wir haben genaue Analysen gemacht der Kölner Silvester nach 2015, 16, wo wir ja sexualisierte Gewalt, Aggression und so weiter gesehen haben, dann wird in der Situation auf einmal das, was dort passiert, zur Norm. Das passiert ja, eine Rakete wird abgeschossen, dann sind da Zuschauerinnen und Zuschauer, die lachen, die machen sich darüber lustig, wir sehen Handys, dann filmt man das ab. Und dann setzt unser Wissen über Normen aus, weil dann wird das Ganze ein Gruppenevent. Das switcht praktisch unser Selbst. Wir werden mit hineingezogen. Die Gewalt wird als Erlebnis gefeiert. Also wenn dann Feuerlöscher auf einen Rettungswagen, der wegfährt, mit Blaulicht geworfen wird, dann wird das überhaupt nicht, dass die Gewalt wird als eine Emotion, als etwas mit Spaß und so weiter erlebt. Wir sehen ja auch in Social Media, wird mit Musik hinterlegt. Und eben in solchen Gruppendynamiken kann Aggression zur Norm werden. Und wir können nicht davon ausgehen, dass alle das wissen. Also wir wussten auch vorher, es wird unfassbar viel Feuerwerk verkauft. Ob das mal gut geht? Und trotzdem, wir wissen das, wir sehen das, aber wir blenden das aus. Und das ist psychologisch gut zu erklären, aber natürlich gesellschaftlich nochmal anders zu beurteilen.
Ich muss zugeben, ich war vor Silvester tatsächlich diese Böller-Verbotsdiskussion leid. Ich hatte das Gefühl, die Debatte wird jedes Jahr neu geführt, die kreist immer um ein nicht konkret werdendes Verbot. Es gibt immer wieder ähnliche Argumente. Ich bin jetzt doch überzeugt, dass wir die neu aufrollen müssen. Ich bin nur nicht sicher, ob so ein Verbot überhaupt dieses Problem lösen würde, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dass Sie eben von der Gewaltbereitschaft als Norm sprechen. Was würde denn aus Ihrer Sicht helfen? Ist ein Verbot trotzdem so ein erster Schritt?
Nee, erstmal denke ich habe das auch gehört mit dem Verbot. Wir berufen uns hier auf eine bestimmte Kultur, auf eine europäische Kultur, wo ja vor dem Verbot erstmal ein Gebot liegt. Also wir denken nicht über das Gebot nach. Also warum verkünden wir nicht, dass eigentlich wir es gut finden, es gibt ein Gebot, möglichst nicht zu böllern, beziehungsweise das zentral stattfinden zu lassen. Uns mal andere Kulturen angucken, warum kriegen die das hin? Passiert in Frankreich, passiert in vielen Ländern, wo ganz anders Silvester gefeiert wird. Passiert da auch Gewalt, passiert da weniger Gewalt? Wir wissen aus unserer Forschung, dass Verbote führen bei vielen, die das richtig gut finden, da Silvester die große Party zu haben, auch unter Inkaufnahme von immer wieder Gewalt, Verletzung und so weiter, dass die jede Verbotsdiskussion umdrehen werden in eine Freiheitseinengung. Und schon wieder wird die Freiheit eingeschränkt. Das ist ein sogenannter Reaktanzeffekt. Sie werden versuchen, die Freiheit wiederherzustellen. Also wir können eigentlich Feuerwerk überall kaufen. Also diese Verbotsdiskussion hilft überhaupt nicht weiter. Ich würde über andere Kulturen nachdenken. darüber nachdenken, dass wir in diesen Zeiten, in Kriegszeiten, darüber haben wir gerade gesprochen, wir nicht vielleicht auch andere Formen von Feiern gut finden können, einrichten können. Kommunen machen uns das vor. Wir haben diese auch Böllerverbotszonen. Wir können Räume anders aufstellen. Viele Menschen machen ja da mit und feiern diese Gewalt und diese Exzesse bei anderen, weil sie in Plätze gehen, irgendeine Silvesterparty erleben und die Party findet gar nicht statt. Da ist gar keine Musik zu hören, sondern da wird wahnsinnig rumgeböllert. Und diese Räume, die können eigentlich anders gestaltet werden, anders genutzt werden. Und da rein zu investieren, wenn uns so ein Fest so wichtig ist, das wäre richtig gut. Und das haben wir in Köln gemacht, weil es da nun Gewaltexzesse gab, 2015, 16 und danach auch die Polizei aufgefallen ist, indem sie eben migrantisch aussehende Menschen festgehalten hat. Das war nun auch nicht die Lösung. Dann haben wir Räume neu aufgestellt. Wenn uns diese Kultur so wichtig ist, dann sollten wir in die Kultur investieren und nicht nur in Verbote von irgendwelchen Feuerwerkskörpern, die viele Menschen auch anders beschaffen können.
Unsere Gäste dürfen sich ja eine Rubrik raussuchen und Herr Zick hat sich entschieden, einen Überraschungsgast mitzubringen. Und bevor wir da jetzt gleich mal in die Leitung reinhören, wer da auch noch uns zugeschaltet ist, die Frage an Sie, Herr Zick, mussten Sie lang nachdenken, wen Sie mitbringen wollen?
Nein, ich war gestern überrascht, als ich diese Frage kriegte. Gestern wurde ich erst gefragt, wir hätten auch jetzt ganz anders beginnen können, aber Gast war eine Option. Und dann war ich in dieser Silvesterdiskussion und kriegte so viele Anfragen, aber hat das nicht was mit Migration zu tun? Sind das nicht migrantische Täter und? Und ich habe sofort gedacht, wir müssen Stimmen hören aus sogenannten migrantischen Communities genau zu dieser Frage. Und es kann nicht wahr sein, dass wir im Jahr 2023 in Diskussionen verfallen, die 10 Jahre früher zurücklagen. Und ich habe eben eine Person, die ich sehr bewundere, die ein Buch publiziert hat, was irgendwie die Deutschen jetzt mal lesen könnten, wobei ich ja meine, sie gehört eben mit dazu. Und sie ist irgendwie meine Brücke und sie hat eine Meinung und sie arbeitet in Behörden und sie hat eine Meinung zu Migration und zu Rassismus. Und ich brauche sie einfach für die Gespräche über diese Themen und bin total froh, dass sie heute dann die Zeit gefunden hat.
Dann haben Sie eine tolle Rampe gebaut, Herr Zick. Dann bin ich sehr gespannt, wer da jetzt in der Leitung zu hören ist. Ich sage einfach mal schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Ich darf jetzt meinen Namen verraten.
Sie dürfen jetzt verraten, wer Sie sind. Wer sind Sie denn?
Mein Name ist Suat Lamrobal und ich bin Autorin des Buches Yalla Deutschland, wir müssen reden.
Toll, herzlich willkommen in der Sendung. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt genau das, was Herr Zick gerade vorgeschlagen hat. Ihre Stimme dazu zu hören, was Sie denken über die Diskussion rund um diese Silvesternachtsausschreitungen.
Ja, es ist natürlich so, wie es immer ist, nachdem so traurige Dinge passieren. Irgendwann geht es dann immer um das Thema Migration. Ich frage mich in solchen Situationen immer wieder als allererstes, wenn ich darüber lese, Menschen hatten einen Migrationshintergrund oder waren aus der migrantischen Community. Okay, woran wurde das jetzt tatsächlich festgemacht? Hatten die Menschen tatsächlich keinen deutschen Pass? Dann frage ich mich im zweiten Punkt, wieso ist uns diese Unterscheidung tatsächlich so wichtig? Vor allem gerade, weil wir ja wissen, dass diese Pauschalisierungen uns nicht unbedingt zu einer besseren Gesellschaft machen. Das heißt, dass wir uns immer wieder beibehalten, die Dinge individuell zu betrachten. Und egal, wie sehr wir diese scheußlichen Handlungen ablehnen, mag ich es oder bevorzuge ich es trotzdem immer wieder genau hinzuschauen. Ne? Um was für Menschen handelt es sich? Was brauchen die Menschen? Und welche Strukturen haben tatsächlich vielleicht auch dazu beigetragen, dass überhaupt so etwas passiert?
Herr Zick, ich habe gerade den Gedanken gehabt, dass eigentlich ja das, was Sie tun, nämlich einer Stimme Gehör verschaffen, etwas ist, was viel zu wenig passiert in der Gesellschaft. Ich meine, Sie selber forschen ja auch ganz viel zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, obwohl Sie, will ich Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber wahrscheinlich als doch recht deutsch aussehender Mann nicht erfahren sozusagen. Warum passiert das nicht öfter, dass jemand auch sagt, ich habe ja vielleicht auch strukturell bedingt die Macht, die Stimme zu ergreifen oder meine Stimme zu erheben und deswegen ebne ich auch den Weg?
Ja, wir könnten sagen, das ist ein Teil des Rassismus in der Gesellschaft und in der Kultur, dass wir eben Minoritäten, also Gruppen, die weniger Einfluss haben, zu wenig Status geben, zu wenig Stimme verleihen. Also Suat sollte auch erzählen, wo sie arbeitet. Das ist sehr interessant, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, weil sie eigentlich auf beiden Seiten arbeitet, auf der Seite der Mehrheitsgesellschaft wie der migrantischen Minoritäten. Also Minoritäten im Sinne von, da habe ich Einfluss. Wir geben zu wenig Einfluss bei Rassismus, bei Menschenfeindlichkeit, wenden wir uns ab. Das sehen wir in der Zivilcourage. Diversität ist noch nicht so repräsentiert, wie sie eigentlich demografisch schon längst vorhanden ist. Also wir könnten viel weiter sein. Und diese Faktoren spielen eine zentrale Rolle. Das hat was mit Status, mit Ressourcen zu tun. Wir leben in Krisenzeiten, da wird die Migrationskarte wieder gezogen, weil wir Konflikte basieren auf Konflikten um Identitäten, Ressourcen und Werte. Und aus der amerikanischen Forschung wissen wir das. Rassismus, das ist eine Karte, die wir immer wieder spielen können. Und die erleben wir jetzt, ohne genau nachzufragen, was ist denn bitteschön Migration? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Täter, die jetzt eben dingfest gemacht werden, einen deutschen Pass haben. Und wie gehen wir denn damit um? Wie behandeln wir denn Menschen? Und wir leben in einer Migrationsgesellschaft. Wir haben alle Spuren von Migration. Also selbst ich als weißer Deutscher mit hohem Status in der Mehrheitsgesellschaft, da sind auch Spuren in der eigenen Geschichte. Aber da sind wir eben noch nicht. Und ich fand das eben faszinierend, dass Suat dann so ein Buch vorlegt, Yalla, Deutschland, wir müssen reden. Und wenn die Hörerinnen und Hörer da reinlesen, werden sie angesprochen. Und in dem Buch merken wir die eigenen Abwehrreaktionen gegenüber bestimmten Themen, die sie anspricht. Also ich habe selber gemerkt, Mensch, nee, also sie provoziert eben durch ihre Beobachtung. Und ich merke auf einmal, ich hadere damit. Nee, ich bin doch nicht so ein Deutscher. Aber nee, wir sind das alle mit dem Pass. Und warum schaffen wir keine Kultur, die angemessen ist und die Gleichstellung schafft und die Integration im Sinne von Inklusion schaffen kann? Und ich mache Vorurteilsforschung und frage mich irgendwie, wie lange sollen wir das denn noch machen? Wieso wiederholen die sich, reproduzieren sich? Das hat viel mit Hierarchien, Status, mit Verteilung, mit Abgeben, mit Teilhabe zu tun. Teilhabe bedeutet auch, wir müssen was abgeben.
An Frau Lamrobal, Herr Zick hat jetzt gerade schon Ihren Job angesprochen. Wo arbeiten Sie denn, dass das irgendwie gut passt sozusagen, hat er ja gerade angedeutet.
Ja, ich bin jetzt seit 17 Jahren in der Stadtverwaltung und bin in der kommunalen Ausländerbehörde, also in einem Bereich, der auch sehr viel mit Konflikten zu tun hat, aber Konflikte jetzt nicht unbedingt ausgelöst durch sozusagen Kundinnen, die in diese Behörde müssen, sondern natürlich auch durch gewisse Strukturen, die einfach unbefriedigend sind für diese Personengruppe sozusagen. Also wir sprechen da immer wieder von großem Frust aufgrund von enormer Überlastung, von einem Gesetz, was enorm kompliziert ist in der Umsetzung, kaum niederschwelligen Angeboten. Das heißt, ich bin immer irgendwie in der Mitte und versuche, ja, Brücken zu schaffen zwischen sozusagen den alteingesessenen Kolleginnen und Kollegen und denjenigen, die zu uns kommen und einfach nur in großer Not sind. Und den Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, und zwar, dass Andreas Zick es sich sich immer die Freiheit rausnimmt, auch gewisse Stimmen einfach eine Aufmerksamkeit zu geben. Das kann ich so nur bestätigen. In der letzten Mitte-Studie haben wir zusammengearbeitet und wo es sonst nur um ganz, ganz viele Theorien geht, die kaum greifbar sind, war ja eher der Meinung, das müssen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen authentischer gestalten und hat da auch über einen Fall von Alltagsrassismus gesprochen und da durfte ich auch mitsprechen. Das ist super wichtig, um auch einfach da noch mal eine Vernetzung in die migrantische Community zu schaffen.
Wenn Sie jetzt, das Jahr ist ja noch jung, einen Jahreswunsch formulieren dürften, welcher wäre das denn, damit eben da das Gespräch besser funktioniert und nicht so ein Graben da ist?
Also ich würde mir wünschen, dass wir nicht bei Problemen immer direkt von Migration sprechen, egal wie sozusagen das äußerliche Erscheinungsbild ist. Das macht meine Arbeit auch enorm schwer. Ich merke, dass wir haben eben ganz kurz über die Silvesternacht gesprochen und ich habe auch einfach gemerkt, auch in der Nacht, die hat meine Arbeit total verändert.
Sie meinen jetzt diese Silvesternacht oder die Kölner Silvesternacht 2015?
Die Kölner Silvesternacht 2015-16, wo wir vorher einfach gute kommunale Integrationsarbeit auch leisten konnten, war das gar nicht mehr möglich, weil einfach der Fokus nur noch auf das Thema Migration ist. Wir verlieren wirklich so dieses Gefühl, genau hinzugucken, Probleme anzupacken, die Grundlagen dafür zu finden, Räume zu schaffen und dieses Feingefühl für den Menschen und das genaue Hingucken, wenn wir uns das wirklich beibehalten würden und in 2023 noch stärker den Fokus darauf richten können, dann wäre ich wirklich mehr als zufrieden.
Vielen Dank, Suat Lamrobal. Sie ist die Überraschungsgästin von Andreas Zick und sie ist Autorin und Kommunalbeamtin, hat uns gerade erzählt, sie arbeitet in einer Ausländerbehörde und sie hat das Buch Yalla Deutschland, wir müssen reden veröffentlicht aus dem Leben einer deutsch-marokkanischen Beamtin. Das ist im September erschienen. Und ich kann das jetzt hier alles so flüssig sagen, weil ich netterweise aus der Redaktion einen Spickzettel bekommen habe, den ich jetzt während des Gesprächs aufmachen konnte. Vielen, vielen Dank, Überraschungsgast Suat Lamrobal, und vielen Dank, Herr Zick, dass Sie sie mitgebracht haben.
Ich bedanke mich.
Ich danke Ihnen.